es entscheidet die Pause. Ein wahnsinnig einfacher, sensationell guter Indikator
ist, dass du in der Lage bist, dich selber zu reparieren.
Das haben die allermeisten aber nicht. Das ist ein Riesenproblem in der Gesellschaft. Dann wird das Arbeitsergebnis nicht besser. Wir können einfach tagsüber schon wahnsinnig viel Stress regulieren. Das ist für den Körper wahnsinnig relevant, sollte nicht als Getränk bewertet werden.
Willkommen zu einer neuen Folge im Halleluja-Podcast. Unsere Mission ist deine Gesundheit. Viel Spaß mit dieser Folge.
Du trainierst hart, isst sauber, nimmst sogar Supplements und machst trotzdem einen großen Fehler, der alles ausbremst, denn du behandelst Erholung als das, was übrig bleibt. Mein heutiger Gast sagt, genau das ist falsch. Regeneration ist eben keine Belohnung nach der Leistung, sie ist die Leistung. Dr. Lutz Graumann, schön, dass du da bist.
Hey, schön, dass ich hier sein darf.
Lass uns gleich reinstarten in das Thema Regeneration. Denn wenn man an Regeneration denkt, denkt man an, oh, ich tue ja nichts. Ist das so?
Ja, nein. Also du musst dir erstmal überlegen, weshalb muss ich mich überhaupt erholen? Was ist denn Regeneration? Regeneration heißt erst einmal nur, die Schäden des Alltags zu bewältigen und zu reparieren. Wir haben in drei Dimensionen Veränderungen, die im Laufe des Tages so stattfinden. Das heißt, wir haben eine physische Ermüdung, die kommt durch eine Verschiebung des Fließgleichgewichtes, der sogenannten Homöostase. Wenn wir uns bewegen, verbrauchen wir energiereiche Substrate, wir machen Entzündungen, wir produzieren toxische oder nicht so gesunde Stoffwechselzwischen- und Endprodukte. Dann wird Wasser verloren gehen. Und so zig Prozesse verändern sich. Und am Ende des Tages vom Training sind wir schlechter, als wir jemals zuvor waren. Und dann müssen wir wieder aus dieser Talsohle rauskommen. Zudem hast du aber noch die emotionalen Stressoren, die du genauso bewältigen musst, und die kognitiven Stressoren. Und das ist Regeneration. Also Reparatur, zurück ins Fließgleichgewicht und die Regulation des Nervensystems.
Ihr habt mal sowas gehört, beziehungsweise eben ein zu wenigen Thema, aber das ist ja so ein bisschen die Unterhaltung zwischen, oh, ich muss ja härter trainieren oder ich, weil das ist so ein bisschen dieser Leistungsgedanke an und für sich auch im Alltag. Also ich glaube, das kennt jeder von sich so ein bisschen, oh, ich gebe mal Gas und die Pause selber nochmal ist ja gedanklich gar nicht so richtig wichtig. Also du hast du jetzt gesagt, ist eben nicht so, weil ja die Voraussetzung für die Leistung ist ja dies, dass du überhaupt erholt bist, dass du in der Lage bist, dich selber zu reparieren.
Genau, du musst irgendwie smart herausfinden, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, dich überhaupt wieder in einen Trainingsreiz zu begeben. Das heißt, Training und Wettkampf wird immer bleiben, wenn ich besser werden möchte und mich anpassen möchte. Aber es entscheidet die Pause, ob ich überhaupt die Anpassung und das Besserwerden erreiche. Weil wenn ich zu früh trainiere, begebe ich mich in eine Abwärtsspirale und drohe Gefahr, dass ich mich tatsächlich verletze oder krank werde.
Und das ist ja, also das eine ist ja, wie man es im Sportkontext betrachtet. Das andere ist, ich glaube, das kennt jeder von sich. Und ich habe vor wahrscheinlich circa 10 Jahre nicht, aber vor 5 bis 7 Jahren. Ich weiß nicht, wann das erste Mal der Oura Ring rausgekommen ist.
Das sind sicherlich jetzt gute 10 Jahre.
Ja, wahrscheinlich habe ich so 2, 3 Jahre später den ersten gehabt. Und da war es dann so, das eine ist, weil du gerade gesagt hast, Verletzung und krank werden. Gibt es in deinen Augen einen Zusammenhang, hast du ja gerade schon ein bisschen formuliert, ist eines, wie gesagt, im Trainingskontext als sagen wir Spitzensportler, wo du ja auch einen starken Background hast. Können wir vielleicht gleich mal reingehen, was du da eigentlich gemacht hast und wieso das überhaupt spannend ist, dir im Kontext Regeneration und Leistung zuzuhören. Aber ihr habt es für mich als einfach in meiner Leistung als als Mensch oder das, was ich im Alltag leisten will, war das extrem hilfreich, weil du eben super stark erkennen kannst, zumindest war das dann für mich so, eben bevor ich krank werde, kann ich das sehen.
Ja.
Weil diese Erschöpfung, von der du sprichst, oder Frage, sieht man die, spüre ich die per se immer frühzeitig?
Du würdest die spüren können, wenn du wirklich einen guten Draht zu deinem Körper und deinem Nervensystem hast. Das haben die allermeisten aber nicht, die damit nicht ihr Geld verdienen. Und für uns ist immer so der Klassiker, dass gute Vorsätze, die ins Bein schießen, ist so Anfang März. Da sind dann die Menschen, die sich als gutes Neujahrsvorsatz aufgesetzt haben, so ich will jetzt mehr Sport machen und will vielleicht einen Marathon laufen, um ein besserer Mensch zu werden. Und die machen dann zu viel. Und so nach 6, 8 Wochen kommen dann die Überlastungsschäden. Und ich habe in meiner Karriere als Arzt sehr, sehr viele Menschen mit Überlastungsschäden gesehen, aber es ist noch keiner zu mir in die Praxis gekommen, der überregeneriert war.
Ja. Ja, ist ja logisch, weil der überregeneriert ist, ist selten der dann letztendlich irgendein Thema hat. Aber das bedeutet, bist du der Meinung, dass, wie man sagt, man kennt in Anführungszeichen seine Belastungsgrenze, kann die sehr gut spüren oder quantifizieren und das dementsprechend gut lesen, Stichwort Herzratenvariabilität, und werde dann eben nicht krank, weil ich eben den Trainingstag auslasse oder es langsamer angehe oder früh ins Bett gehe oder mehr Magnesium und Spurenelemente zu mir nehme, besser auf meine Ernährung achte. Das war nicht mehr meine Strategie. Ich habe gesagt, okay, HRV ist im Eimer, ich kriege das Ding wieder hoch und dann kann ich wieder belasten. Das heißt, dann kann ich wieder nicht so sauber meine Schlafhygiene einhalten oder die ganzen Dinge, die man sich halt eben erlaubt, wenn man denkt, es geht gut. Und das ist so immer, ich sage mal, als Unternehmer oder als bei dir jetzt wahrscheinlich in deiner Praxis, wo du auch oft siehst oder im Alltag selber, wo man eben, weil ich weiß nicht, ob du das kennst. Du kennst es wahrscheinlich viel besser wie ich, weil du bist der Arzt, du siehst ja die Leute. Bei mir ist es halt so, ich kenne einfach eine Handvoll Leute, da kann ich fast einen Wecker danach stellen. Das eine ist halt Urlaub, da sind nicht die krank, wenn sie im Urlaub fahren. Also wirklich jedes Mal. Vielleicht kannst du das noch erklären, warum das so ist. Und das andere ist natürlich, für den ist es so ein Muster. Die können das nicht verstehen, dass man nicht krank ist. Also das ist für die ein Paralleluniversum.
Naja, die allermeisten im Training, die so ambitionierte Hobbysportler sind, die wollen halt immer ballern. Ne? Das heißt, also das ist dieses smarte Periodisieren von Training ist in der allgemeinen Bevölkerung noch nicht so richtig angekommen. Und du hast jetzt schon den Begriff HRV angewandt und in den Mund genommen. Das ist ja schon relativ komplex, das verstehen ja die wenigsten. Relevanter ist tatsächlich einfach, denn dein Ruhepuls ist eigentlich ein wahnsinnig einfacher, sensationell guter Indikator als Frühwarnsystem, der dich anleiten kann, auch mal den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Weil wenn du dich belastest, intensiv belastest, dann ist meistens am nächsten Tag der Ruhepuls so 5, 6 Schläge höher. Mhm. Dann kannst du immer noch ein leichtes Training machen, aber halt nicht ballern. Und wenn ich das nicht beherzige, dann ist am nächsten Tag der Puls schon so 10 Schläge drüber. Und wenn ich dann immer noch nicht den Fuß vom Gaspedal nehme, dann mache ich tatsächlich zu viel und schädige mein Immunsystem so, dass ich wirklich drohe, krank zu werden. Und das gilt es halt zu vermeiden. Und deshalb ist so, wenn Menschen mit uns arbeiten wollen, dann ist das so der Minimalinvest, dass wir sagen, bitte quantifiziere deinen Puls mit den billigsten Trackern dieser Welt, weil damit können wir arbeiten und deine Belastung ein bisschen besser steuern.
Verstanden.
Weil wenn du das nicht dann machst, sondern die Kerzen weiterhin an beiden Ecken anzündest, dann ist das, was du gerade beschrieben hast, viele Menschen wollen durchziehen, weil sie wissen, sie haben danach Urlaub. Und wenn wir einfach den Stresslevel so lange hochhalten, also nicht nur Trainingsreize, sondern auch diese emotional-psychischen Stressoren machen ja Cortisol. Cortisol ist wunderbar, um das Immunsystem so ein bisschen zu unterdrücken. Und dann kommen halt die banalen Atemwegserreger, die dich dann auf dem Weg in den Urlaub niederraffen und du am zweiten Tag deines Urlaubs wunderschön krank wirst.
Aber warum ist es so? Warum? Ich habe nur zu wenig verstanden. Vielleicht habe ich es gerade überhört. Warum werden die, bei meinem Verständnis, ist der große Punkt, dass wenn man dann im Urlaub ist, kann ich entspannen, das erste Mal in Wochen oder vielleicht sogar Monaten. Und dann sagt der Body, wunderbar, jetzt regeneriere ich. Und die Regeneration heißt jetzt eben flach liegen, Fieber.
Nein, sondern es tatsächlich sind die Tage vorher, die dich dazu bringen, dass einfach, wenn zu viel Cortisol im System ist, wird das Immunsystem so ein bisschen geschwächt. Und das ist so das, was auch die Sportler kennen. Das heißt, also, wenn du sehr viel reist, dann hast du viel Kontakt zu unterschiedlichen Menschen und kriegst auch unterschiedliche Keime ab. Und wenn du dich dann außerhalb deiner Bubble bewegst, dann kommen Keime dazu, die du nicht gewohnt bist und dann die raffen dich dann dahin. Also das heißt, meistens ist es dann irgendwie so auf dem Weg in die Urlaubsdestination, kriegst du dann Erreger ab und der rafft dich dann dahin.
Das heißt, ich sag mal aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, ob du das dann auch so mehr oder weniger machst. Angenommen, ich bin jetzt jemand, bin jetzt nicht unbedingt der Sportler, aber ich bin jetzt eine Mom, ich bin Unternehmer, ich bin ein busy Dude. Und bei mir heißt eben meine Sportart nicht, keine Ahnung, Eishockeys oder Fußball oder Basketball, sondern früh aufstehen, viel leisten, und zwar kognitiv oder und körperlich. Viel Stress, hast du vorher schon gesagt. Und dann Verpflichtungen, die letztendlich die körperlichen Bedürfnisse, wie zum Beispiel Schlaf, einfach tatsächlich praktisch stören. Mhm. Das heißt, die kommen oft spät ins Bett. Wenn ich ins Bett komme, nicht ideal. Das heißt, aus Entspannungsgründen schaue ich spät einen Film, bin am Handy, ist spät, mhm, weil ich, was weiß ich, durch das Essen meinen Stress besser bewältigen kann und aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht trinke ich sogar ein Bier oder ein bisschen Alkohol oder ein Glas Wein oder zwei. Und das mache ich. Nennen wir es paar Wochen. Wochen werden Monate und aus Monate werden Jahre und ich nehme zu. Und dann ist man da mit irgendwie Mitte 40, Mitte 50 und hat einfach, ich nenne es mal, sämtliche Probleme. Hm? Ist das so ein bisschen der schleichende Prozess, den du auch siehst? Oder wie?
Ja, also das ist eine relativ typische Geschichte, die du da so beschreibst. Das sehen wir regelmäßig im Alltag. Und es gilt wirklich, dieses Bild zu vermitteln, dass du hast diese innere Uhr eingebaut bekommen und je mehr du gegen deine innere Uhr arbeitest, desto mehr wirst du am Lebensende damit kämpfen haben. Und es gibt einfach so klassische Regeln, die nicht verhandelbar sind. Wenn du keinen bleibenden körperlichen Schaden an deinem Körper anrichten willst, dann musst du bereit sein, regelmäßig mehr als 6 Stunden zu schlafen. Weil das ist, also es gibt eine kleine Gruppe in der Bevölkerung, die haben eine genetische Variante, die mit knapp unter 6 Stunden auch auskommen können. Aber die allermeisten sind es halt nicht. Wenn wir aber die Statistiken allein einfach lesen, der Deutschen Krankenversicherer, da gibt es so die TK-Schlafstudie oder von der DAK gibt es Schlafstudien, die berichten, dass einfach die Hälfte der bundesdeutschen Bevölkerung haben das Spiel der Schlafquantität nicht verstanden und die sind regelmäßig im Schlafentzug.
Und, das ist ein schönes Wort, Schlafentzug.
Genau, also das ist tatsächlich ein Riesenproblem in der Gesellschaft. Und dann haben wir noch gar nicht drüber geredet, was denn im Alltag so auf mich reinplasselt, sondern 6 Stunden oder weniger reichen nicht aus, um den Körper wieder zurückzubringen in den Startpunkt von gestern. Weil einfach die physischen Regenerationsprozesse und die emotional-kognitiven Regulationsprozesse sind dann nicht abgeschlossen. Und je weiter ich Unsinn treibe, desto schlechter wird ja dann der zweite Punkt dieser Gleichung, ist ja nicht nur die Schlafquantität, sondern die Schlafqualität. Wenn ich spät esse, das heißt, ich sollte eigentlich 2,5-3 Stunden zwischen letzter Mahlzeit und dem gewünschten Zu-Bett-Geh-Zeitpunkt haben, dann wird die Schlafqualität schlechter, weil ich eine Dummheit gemacht habe, nämlich zu spät gegessen habe. Wenn ich abends noch Alkohol trinke in größeren Mengen, dann ist tatsächlich der Schlaf auch in der Qualität komplett zerschossen, weil der Schlaf fragmentiert wird, REM-Schlaf verändert wird, Tiefschlaf verändert wird und auch diese Reparaturprozesse dann schlechter ablaufen. Und wenn ich dann auch noch Binge-Watching mache, dann kommt so beides zum Tragen. Je nachdem, was ich dann so konsumiere, kann es sowohl auf die Schlafqualität als auch auf die Schlafquantität halt einprasseln. Und deshalb ist immer so mein Mantra, stop doing stupid things first. Erstmal die Dummheiten im Alltag identifizieren, die weniger machen und dann können wir über die anderen Sachen sprechen, die das integrieren.
So, wunderbar. Du hast jetzt gerade über die Schlafqualität nochmal. Vielleicht magst du erklären, was bedeutet, also von, ich sag mal, REM-Schlaf hast du gerade genannt, das ist die Traumschlafphase versus die Tiefschlafphase. Und was bedeutet das? Also angenommen, ich mache jetzt ich habe jetzt keine Tiefschlafphase oder wenig. Was bedeutet das auf körperlicher Ebene?
Also du hast theoretisch 4 Stadien, über die wir reden können bei den Wearables. Das ist, du bist entweder wach, du hast Leichtschlafphasen, das heißt in der medizinischen Sprache N1 oder N2, die können wir mit den Wearables nicht so richtig voneinander trennen. Dann hast du den Tiefschlaf und den Traumschlaf. Tiefschlaf ist für die körperliche Erholung wahnsinnig wichtig und die Hälfte des Tiefschlafs sollte schon in der ersten Nachthälfte abgefrühstückt werden. Wenn du erst später in die längeren Tiefschlafphasen reinkommst, dann hast du schon mal ein Schlafhygiene- oder ein Schlafarchitekturproblem.
Das heißt, du gehst zu spät ins Bett, du isst zu spät, was auch immer.
Was auch immer. Dann hängt der Tiefschlaf so ein bisschen hinterher und reicht dann meistens nicht aus, um beim Aufstehen körperlich wirklich erholt zu sein. Traumschlaf ist eher diese emotional-kognitive Komponente der Selbstreinigung und Selbstregulation und der nimmt hinten raus erst zu. Und jetzt ist abhängig von deinem Belastungsprofil, wenn du sowohl hardcore körperlich arbeitest als auch psychisch gestresst bist, dann kann es halt sein, dass du auch mit 7,5 Stunden Schlaf nicht erholt in einen neuen Tag starten kannst. Und dann muss man einfach noch einen Schlafzyklus oben drauf hängen, weil der Körper ist super smart. Eigentlich kann der das regulieren. Und das ist ja das, was wir mittlerweile wissen, dass auch im höheren Alter tatsächlich Spitzensport möglich ist. Jetzt bei der Fußball-WM in diesem Jahr sind 5 Athleten älter als 40.
Krass, ja.
Und wenn man das rechtzeitig beherzigt und das richtig macht, dann ist auch Höchstleistung auch noch im höheren Alter möglich. Und das ist so der positive Antrieb. Ne? Das heißt, dass wir überlegen, Gesundheit, Leistungsfähigkeit ist ein Asset und wir müssen bereit sein, dazu investieren.
Mhm. Investieren ist ja das eine. Das eine, was du gerade gesagt hast, ist in meinen Augen absolut sensationell. Stop doing stupid things first.
Ja.
Weil es gibt, ich weiß nicht, von ihm der Spruch ist, ich glaube, so Platon, so ein Typ halt, so ein sehr weiser Spruch in Anführungszeichen. Wenn du, so nach dem Motto, wenn du das Ding verursacht, nicht hergibst, kann ich dir nicht helfen.
Ja.
Das ist so ein bisschen das, was du sagst. Also, ja. Da kann man nicht weiterreden und wir brauchen auch nicht über Variables und Supplements und Strategien und Infusionen. Ja. Und
genau, und das sind diese Dudes, die zu uns kommen und sagen, hey, ich will aber unbedingt weniger als 6 Stunden schlafen können. Ja. Oder es gibt dieses Uberman-Schlafprotokoll, wo ich einfach nur 20 Minuten am Stück schlafe. Genau, mach's gerne, be my guest, aber nicht mit mir.
Ja, verstanden. Mega, mega spannend. Das ganze Ding hat dann natürlich auch noch den Kreislauf mit, ich nenne es mal, da kommt Stress mit ins Spiel.
Ja.
Wenn wir das haben und Stressmanagement betreiben wollen, was vielleicht sogar der erste Punkt ist in der Gleichung oder sein kann, weil wenn ich den Stress gemanagt habe, kann ich vielleicht meine Routinen besser einhalten, bin da resilienter mit meinem Bier oder mit meinen schlechten Gewohnheiten, sage ich mal, das hätte einen extrem positiven Einfluss. Was sind da deine Tools für effektives Stressmanagement und was ist in deinen Augen das größte Problem dabei, beim Stress allgemein?
Also das Erste ist natürlich überhaupt wahrnehmen, dass ich ein Stressproblem habe. Das haben ja die allermeisten erstmal nicht. Die denken ja, die sind Supertypen. Das Zweite ist, dass man einfach
der will ich ganz kurz fragen. Derjenige, weil ich kann mich da voll sehen, weil ich habe das erst verstanden mit meinen Variables.
Ja.
Ich habe sie zwar mittlerweile nicht mehr, weil ich das Bewusstsein durch die Variables verstanden habe, aber woran erkenne ich, dass ich eigentlich extrem gestresst bin, aber ich verstehe es gar nicht?
Dass ich, wie oft schaffe ich es, die beste und liebevollste Version meiner selbst zu sein und in komischen Situationen entspannt zu reagieren? Und das ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Das war so meine Epiphany, also mein Aha-Moment. Ich bin jahrelang noch nach München reingependelt und habe die Sportmedizin der Bundeswehr leiten dürfen und bin dann immer noch diese Stunde auch nochmal manchmal, wenn es verkehrsmäßig schlecht lief, auch 1,5 oder 2 Stunden zwischen Rosenheim und München hin und her gependelt. Und wenn man donnerstags abends nach Hause kommt, die Woche war relativ mies. Ich habe noch bis auf den letzten Minute noch im Auto telefoniert und war dann zu Hause. Setze mich dann an den Abendtisch mit 2 kleinen Kindern und die Zwerge greifen über den Tisch, weil sie alles selber machen wollen. Donnerstagabend, wenn so ein Glas umkippt, dann rastet man einfach aus. Und das gleiche Erlebnis, die gleiche auslösende Situation ist sonntags früh. Du hast wirklich mal gut ausgeschlafen. Die Mädels haben nicht nachts Alarm gemacht. Du hast eine gute Nacht gehabt und am Frühstückstisch greift der Zwerg wieder über den Tisch, schmeißt ein Glas um, steht man mit dem Lächeln auf, nimmt einen Lappen und macht's weg. Und das Problem ist, dass uns die Blackbox, um zu bewerten, was macht das auslösende Ereignis mit mir und meinem Verhalten, nur dann ansteuerbar ist, wenn die Batterie voll ist. Wenn unsere Batterie schon auf Notstrom läuft, weil wir einfach Stressmanagement nicht so gut machen, dann werden wir halt einfach nicht in der bevorzugten Weise reagieren können, weil uns diese Blackbox fehlt, um zwischen auslösendem Ereignis, dem Reiz und unserem Verhalten als Antwort nochmal einen Filter drauflegen können. Wir rasten dann einfach aus. Mhm. Und das ist immer so diese Selbstwahrnehmung. Wie oft bin ich im beruflichen Kontext plötzlich aufbrausend, gereizt, haltlos und fange an zu fluchen? Und wenn man das regelmäßig bejahen kann, hey, ich bin die beste Version meiner selbst, dann hast du wahrscheinlich kein Stressmanagement-Problem. Aber wenn ich das manchmal habe, dass ich da gereizt bin, dann wäre das der Startpunkt der Reise.
Dann kann man sagen, ah, okay, vielleicht bin ich doch nicht so der Superman.
Genau, vielleicht bin ich das Problem im Raum.
Genau, so ist es. Das heißt, das haben wir etabliert. Okay, ich kann jetzt einordnen, etwas ich bin gestresst oder nicht. Mhm. Wie gehe ich dann damit um?
Dann ist so das Erste, was wir mit Menschen machen im Rahmen der Verhaltensänderung, ist Rhythmus geben. Das heißt also, wir versuchen zu verhandeln, was sind denn Zeiten, wo du dich committest, ins Bett zu gehen und aufzustehen. Und dann, wie taktest du deinen Arbeitstag? Und wir wissen halt einfach auf der Aufmerksamkeitsforschung, es ist nicht smarter, länger am Stück zu arbeiten, sondern es ist viel smarter, regelmäßig kleine Pausen zu machen, weil diese innere Uhr, die wir eingebaut bekommen haben, schwingt in so 90 Minuten und Rhythmen immer hoch und runter, weil immer ständig irgendein Botenstoff ausgeschüttet wird, einer gebremst wird, wieder was Neues dazukommt und wieder was anderes eingefangen wird. Und es gibt immer natürliche Leistungshochs und Tiefs. Und wenn wir regelmäßig gegen diese Leistungstiefs ankämpfen oder die einfach kaschieren, indem wir mehrere Kaffees hinterher schütten, dann wird das Arbeitsergebnis nicht besser. Und dann wird auch der Stresspegel noch ein bisschen höher und wir können einfach tagsüber schon wahnsinnig viel Stress regulieren, indem wir regelmäßig eine kleine Pause machen, alle 60 bis 90 Minuten eine kleine Pause, mittags eine etwas längere Pause, wo wir essen, bewegen, atmen, Sonnenlicht abkriegen. Und wenn es sich sogar ergibt, ich bin der größte Verfechter von Powernaps, wenn das in den Kulturen der Firmen zugelassen ist oder die Verhältnisse dafür da sind, dass man das machen kann oder darf, dann ist eine kurze Standby-Phase, Andrew Huberman nennt das Non-Sleep Deep Rest, also ich muss nicht schlafen, aber irgendwie kurz mal das System runterfahren, kann wahnsinnig dabei helfen, dass wir eine gute zweite Tageshälfte haben.
NSDR, Non-Sleep Deep Rest,
genau.
Protokolle. Vielleicht gehen wir da kurz rein, weil es so unglaublich spannend ist. Habe ich das richtig im Kopf, dass man damit sogar auch schlechte Nächte, weil das ist jetzt, was ich im Kopf habe.
Ja.
Du erzählst mir das gerade und sagst so, der Lutz sagt, ja, also wenn du Stress hast, ja, dann geh halt pünktlich ins Bett. Und ich sag, ich kann nicht pünktlich ins Bett, Lutz. Wenn du wüsstest, und dann habe ich zwei Kinder und Mitarbeiter oder meine Oma oder meine Schwiegermom und Dad und dann noch mein Arbeitgeber oder ich als Chef, da kämen 100.000 ja. Stories und jeder hat recht. Ja. Das ist ja der Punkt. Deswegen genau. Funktioniert das nicht, was du mir sagst. Und jetzt, glaube ich, wird es extrem spannend. Trotzdem, dass du so wenig schläfst,
ja.
Trotzdem, dass es so ist, wie du das gerade dir denkst, es stimmt, aber du kannst trotzdem was tun. Ich glaube, das ist die große Botschaft.
Genau.
Das ist das, was ich erst einmal bei NSDR als Non-Sleep Deep Rest, vielleicht magst du hier nochmal kurz ausführen, weil es sehr, sehr spannend ist.
Also es geht darum, den Körper in einen Zustand zu bringen, der so aussieht wie Schlaf. Also das können wir theoretisch anhand der Messinstrumente, die uns zur Verfügung stehen, können wir das nicht unterscheiden, weil du das Bewusstsein so runterfährst und die Erholung so hochschraubst, dass das wie so ein Kurzschlaf aussieht. Und es sind 20 bis 30 Minuten, wo man solche Protokolle fahren kann. Und das ist für den Körper wahnsinnig relevant, weil du sowohl lernst darin, also das heißt, das Gehirn kriegt schon mal die Möglichkeit, Sachen aus dem Kurzzeitgedächtnis in den Langzeitspeicher zu übertragen. Und es ist so eine kurze Schleuse, ein kurzes Window, wo der Körper auch schon mal sich heilen kann, regenerieren kann und runterkommen kann. Und das ist halt wahnsinnig gut für dieses Arousal und Stressmanagement. Und da sind wir halt einfach große Verfechter dafür, dass wir das strategisch platzieren, über den Tag verteilt. Mhm. Je schlechter die Nacht war, desto häufiger sollte man das auch am Tag nochmal optimieren.
Also ich habe das auch, ich sage das ja deswegen nochmal, weil teilweise war es bei mir so, ist gerade nicht mehr so, Gott sei Dank, aber wenn ich sage, ich habe wirklich 4 Stunden geschlafen, ich bin ein Mensch, ich brauche wirklich Schlaf. Also ich brauche 8 Stunden Schlaf, eigentlich Minimum, sodass ich einfach funktioniere und ich stehe auch mit so einem Leistungspensum, dann brauche ich gar nicht kommen, ungefähr.
Also mit 4 Stunden Schlaf ist tatsächlich so, du stehst auf wie mit Restalkohol.
Genau so. Es ist wirklich, fühlt sich an wie ein Rausch.
Genau.
Es ist eigentlich schlimmer wie ein Rausch, weil es ist wirklich Katastrophe. Und dann mache ich oder habe ich gemacht ein Non-Sleep Depressed Protokoll. Und zwar zur Not 2-mal. Und es ging dann für 3-4 Stunden.
Genau.
Und dann habe ich es nochmal gemacht.
Ja.
Und es ist wirklich unglaublich, wie man dann trotzdem effektiv durch den Tag kommt. Und dann, wenn man nur weiß, dass zum Beispiel solche Dinge wie Kreatin in solchen Situationen? Und vielleicht magst du hier nochmal.
Wäre mein nächster Satz gewesen. Ja. Das heißt, es gibt ja so lustige Studien. Früher waren wir ja super zurückhaltend, was die Dosissteigerung von Kreatin anging, weil wir immer Angst hatten, dass irgendwelche Muskelverletzungen auftreten.
Vielleicht wollen wir kurz erklären. Erklär bitte, Lutz, was ist Kreatin und wieso ist es in so einem Kontext?
Genau. Kreatinmonohydrat ist im Moment eines der heißesten Supplemente im Markt. Seit 2-3 Jahren wirklich explodiert das Thema. Kreatin ist ein klassischer Energieträger für den Körper. Wir haben also die zentrale Energiewährung für den Körper ist das ATP, ein Molekül, was wir nicht von außen zufügen können, sondern dieses Adenosintriphosphat, das ist das, wo jegliche Arbeit mit dem Körper geleistet wird, Punkt. Es gibt aber auch einen kleinen Speicher, der nochmal schneller funktioniert, zum Beispiel bei den Sprintern, bei den Schwimmern gibt es das Kreatinphosphat, was auch wieder sich eignet, um diese zentrale Währung ATP zu regenerieren, um Leistung zu erbringen. Und das ist genauso an den Gehirnzellen und allen anderen Zellen dieses Körpers überhaupt. Und wenn wir von außen ein bisschen mehr Kreatin geben, haben wir eine etwas bessere Energiewährung, die für die Zellen zur Verfügung steht. Sowohl für die Muskulatur als auch aber auch für die Gehirnzellen. Und das war jetzt so eine spannende Studie, dass es wurde von Menschen in den Schlafentzug geschickt. Und dann haben die am nächsten Morgen 20 Gramm Kreatinmonohydrat gekriegt und dann wurde geschaut, wie ist die kognitive Leistungsfähigkeit dann, wenn ich das versuche zu kompensieren mit ein bisschen mehr Energie, Substrat für das Gehirn. Und das sind jetzt so, Studien sind vielleicht 1 oder 2 Jahre alt und die werden jetzt auch überall in den sozialen Medien gerade propagiert, weil es anscheinend funktioniert. Wir machen im Spitzensport, geben wir Kreatin sowieso schon seit, also 1992 hat das begonnen, dass Kreatin seit Olympischen Spielen 92 im Einsatz ist. Wir haben jetzt irgendwann angefangen, 2019 mit den Eishockey-Nationalmannschaften auch nochmal abends Kreatin zu geben, weil wir festgestellt haben, dass gerade in so stressigen Situationen wie Trainingslagern, Weltmeisterschaften, einfach natürlich die Athleten nicht so super schlafen. Aber wenn wir denen Kreatin geben, dann ist die subjektive Erholung am nächsten Tag ein bisschen höher. Und das war dann auch letztendlich, ich bin über diese Studie gestolpert von einem dieser Gründer von Smart Sleep. Das ist so ein Höhle der Löwen-Produkt. Den kannte ich schon vorher, der war vorher bei Novartis, bei so einem Pharmakonzern. Und der hat in Harvard zum Thema Kreatin und Gehirn geforscht. Und der hat tatsächlich, ist er auf die Idee gekommen, einfach auch Kreatin zusätzlich nochmal zu geben, um zu gucken, was passiert denn am Gehirnstoffwechsel. Und da hat man dann festgestellt, dass es auch für die subjektive Erholung funktionieren kann. Und das ist das, was jetzt so seit Jahren funktioniert, ausprobiert wird. Eine zweigeteilte Dosisgabe Kreatin, einmal tagsüber, einmal abends. Und es scheint irgendwie einen Mehrwert bei ganz vielen Menschen zu liefern.
20 Gramm ist ordentlich? Also
das ist auch deutlich mehr, als wir das im Regelbetrieb so empfehlen. Ne? Das heißt, wir sind tatsächlich so bei 5 Gramm tagsüber und dann auch nochmal 3 bis 5 Gramm abends, je nach Körpergewicht. Also die zarteren Damen eher 3 Gramm, die etwas kräftigeren Männer eher bisschen mehr als 5. Und das muss jeder für sich selber rausfinden. Mhm. Aber das ist ein spannendes Molekül.
Absolut. Du hast gerade gesagt, das ist ein Hype. Es ist kein neues Supplement.
Seit 92.
Es ist wirklich, wenn ich das richtig verstanden habe, eines der sichersten Supplements überhaupt. Mhm. Also es ist jetzt nicht unbedingt, jetzt wird es gehypt, aber es ist eigentlich kein Hype, weil es schon, wie du gerade gesagt hast, es ist ja schon mehr oder weniger Dauerbrennen. Es ist ja immer da. Jetzt wird es aus irgendeinem Grund mehr betont, vielleicht aus den Studien jetzt. Nochmal. Ja. Das ist halt, ich will nur sagen, ich finde das sehr, sehr spannend, weil angenommen, vielleicht magst du nochmal kurz was zu den Variables sagen. Du hast vorher gesagt, wenn wir was messen, das Wichtigste wäre und das Einfachste, der Ruhepuls.
Die Pulskurve. Wie verändert sich mein Puls im Laufe meines Tages und der Nacht?
Also angenommen, ich bin jetzt ein normaler Dude. Ich habe vorher aus deiner Ausführung festgestellt, das Wasserglas war bei mir nicht so entspannt, als es umgefallen ist. Das heißt, ich sage jetzt mal, ich bin gestresst, das habe ich jetzt erkannt. Mhm. Jetzt weiß ich das. Strategie 1, irgendwie auf Schlaf achten. Das ist logistisch semi-gut möglich, aus welchen Gründen auch immer. Dann mache ich Non-Sleep Deep Breath Protokolle. Dann nehme ich Kreatin und das wirklich als Protokoll. Und umso schlechter, das ist, ich weiß nicht, wie du damit umgehst, aber bei mir ist da immer so, oder allgemein bei uns als Kultur ist, umso schlechter es ist, umso disziplinierter halte ich mich an das Protokoll. Eigentlich ganz einfach. Umso schlechter es ist, umso disziplinierter muss ich das machen, was hilft. Und natürlich gleichzeitig das weglassen, was schadet. Wie gehst du damit um? dann, also wenn so einer ist, der ist gestresst, was ist der Weg in Anführungszeichen raus, trotz den Umständen?
Ja, ja.
Also es gibt keine Ausreden dann
dran. Also wir haben diese, wenn man bei mir so Präsentationen sieht, gibt es immer die Graumann-Formel. Was ist das Nichtverhandelbare? Das Nichtverhandelbare ist tatsächlich Wassermanagement. Ne? Das heißt, wenn du das Spiel mit Wasser nicht verstehst, dann wirst du immer gestresst sein, weil wenn du dehydriert bist, ist der Körper immer gestresst, schüttet zusätzlich Cortisol aus.
Deshalb ist es mit Salz, ohne Salz oder so
Mineralien? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Manche Menschen brauchen einfach nur Wasser trinken, sind super hydriert. Manche Menschen trinken Wasser und pieseln es auch sofort wieder aus. Deshalb ist für uns die Qualitätssicherung um die Mittagszeit, wenn du aufs Klo gehst, musst du klaren Urin produzieren können. Wenn du das nicht kannst, musst du weiter trinken oder ein bisschen Elektrolyte reinpacken, dass das Körper, also dass das Wasser im Körper besser hängen bleibt. Und spannenderweise gab es eine Untersuchung aus der Universität in Loughborough in England, das ist so eine der geilsten Sportuniversitäten, die es so gibt auf der Welt. Und die haben einen witzigen Versuch gemacht, der alles, was wir bisher erzählt haben, wirklich nochmal auf den Prüfstand gestellt haben. Die haben geschaut, welche Getränke bleiben denn im Körper überhaupt hängen? Und so klassischerweise würden wir immer erwarten, aus den Ergebnissen der Sportsachen, so Iso-Getränke, ne? Das heißt also isotonische Sportgetränke, die wahnsinnig aufwendig produziert wurden. Die wurden alle radioaktiv mattiert. Man hat alkoholfreies Bier genommen, man hat Orangensaft genommen, man hat ein Iso-Getränk genommen und man hat fettarme Milch genommen. Was war nach 2 Stunden noch am besten im Körper drin? Fettarme Milch.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich die fettarme Milch.
Also das Ding, worauf keiner gewettet hätte, wo man sagt, so, sag mal, spinnt ja, ich trinke doch nicht nach dem Sport irgendwie fettarme Milch. Aber das ist irgendwie, hat das was mit der Konzentration zu tun. Wir würden immer denken, so isotonisch, also es geht so um das Konzentrationsgleichgewicht, Körpersäfte zu dann, was ich trinke. Hätte man jetzt gedacht, so, dass Isoton wahrscheinlich super ist, aber war es nicht, sondern einfach fettarme Milch. Und deshalb macht es wahrscheinlich Sinn, so ein bisschen Konzentration in die Getränke reinzumischen, dass es irgendwie besser im Körper hängen bleibt. Und das gilt es jetzt ein bisschen besser zu verstehen. Aber das ist
okay, du meinst soweit gut genug, ja.
Genau, also Hydration Management ist so nicht verhandelbar.
Der wird auch noch kurz nachbauen, weil Hydration ist ja ganz oft, ich trinke ja meine Spezi.
Ja.
Ich trinke Kaffee, Cola, Spezi. Ich trinke auch Wasser. Mhm. Also ich hab's im Gedächtnis, ich hab's getrunken, also ja. 2 Schlücke werden herfahren und dann waren es 3 Spezi und 2 Kaffee, aber.
Ja, also das ist dann wieder immer die Kategorie Dummheiten vermeiden. Ne? Und das, wir sagen, du musst dich auch nicht geißeln, wenn du sagst, dass Spezi das geilste Getränk der Welt ist, dann be my guest, wir trinken Wasser, um den Flüssigkeitsbedarf zu decken, aber um halt einfach auch dieses bisschen Lebensqualität zuzulassen, dann trinken wir einfach auch Spezi, aber halt nicht so viel. Und wenn du dann rausfinden willst, wann ist der Tipping Point erreicht, wann aus Spezi eine Dummheit wird, ist das. Neben dem Wearable, so Ring oder Armband oder sowas, ist der geilste Tracker der Glukosesensor.
Das ist dann schon Anspruch.
Ja, aber das ist diese CGM-Sensoren ist wirklich, fand ich, den spannendsten Einblick in die menschliche Physiologie, weil einfach das ist nahezu Echtzeit. Und du siehst genau, wann kippt etwas. Ich kann 0,15 Cola trinken und mein Körper lächelt drüber.
Mhm.
Also es ist ungefähr mein Körper kann 8 Gramm Zucker total gut wegstecken und ich sehe keine Veränderung meiner Linie.
Mhm.
Wenn ich drüber gehe, dann geht es sofort los, dass ich diese Sugar Spikes und Crashes kriege.
Spannend.
Und wir haben so lustige Versuche gemacht. Espresso Macchiato macht gar nichts. Cappuccino sieht aus wie so ein kleiner Snack. Mhm. Latte Macchiato ist eine volle Mahlzeit, die dir danach ins Bein schießt, weil du in Unterzucker kommst. Aber
ist das Kaffee mit Zucker oder ohne Zucker?
Ohne Zucker.
Oh, wow.
Genau, und es ist, aber du musst ja mal überlegen, Latte Macchiato ist ja viel schlimmer als Kaffee mit 10 Stück Zucker.
Jetzt wirklich?
Ja, also wenn du
die Ernährungs-
ja, so jetzt.
Latte Macchiato ist schlimmer wie Kaffee mit 10 Stück Zucker.
Genau. Jetzt kommen wir in die Ernährungsphysiologie rein. Ne? Getränke sollten dafür da sein, den Flüssigkeitsbedarf zu decken und nicht Energie liefern.
Ja.
So. Wenn du einen Kaffee trinkst, der schwarz ist, hat er keine 4 Kalorien. Wenn du jetzt Zucker reinmachst, hat jedes Stück Würfelzucker 12 Kalorien.
Mhm.
Also wenn du 4 Stück Zucker nimmst, hättest du knapp 50 Kalorien.
Mhm.
Und man würde schon denken, boah, was ein Assi, wenn sich jemand 4 Stück Zucker in Kaffee macht. Jetzt gehst du zu Starbucks, kaufst dir ein Latte Macchiato in Tall oder Grande, also irgendwie eine kleine oder mittlere Größe, hast du 200 Milliliter Milch drin.
Wobei du sagen musst, dass der Starbucks-Kaffee ist nicht nur Kaffee und Milch. Also Latte Macchiato ist ja Kaffee und Milch eigentlich.
Also du kannst da hingehen und sagen, ich will einen Latte Macchiato haben, dann ist das tatsächlich nur 30 Milliliter okay. Espresso, aber 200 Milliliter Milch.
Okay, und das ist reine Zutaten?
Das sind reine Zutaten, okay. reine Zutaten. Und so 100 Milliliter Milch haben tatsächlich 70 Kalorien. Wenn du 200 Milliliter von nimmst, bist du bei 140 Kalorien, bist du bei über 10 Stück Würfelzucker von der Energie her. Kann man machen.
Ich höre dich.
Muss man aber einfach in eine andere Kategorie stellen. Das ist ein Dessert.
Das
ist kein Getränk.
Ja.
Und
ist aber dann genau genommen, ich weiß nicht, wie du über Spezi, Cola und Co. nachdenkst.
Das ist ein Dessert.
Eben.
Das ist was wie ein Stück Schokolade oder die Gummibärchen. Alles leider geil.
Ja.
Und alles hat seinen Platz in der ausgewogenen Ernährung, aber halt sollte nicht als Getränk bewertet werden.
Ja. Ich habe so eine Regel irgendwann mal gehört von einem, den kennst du sicher auch, das ist Paul Check.
Ja.
Der hat gesagt, überall, wo du nicht durchschauen kannst, ist kein Getränk oder nichts, was dich dehydriert.
Ja.
Ist jetzt überspitzt wahrscheinlich.
Genau.
Also aber von der Grundregel, also einfach nur mal, mir hilft es immer, weil ich trinke wirklich eigentlich nur Kaffee und Wasser.
Mhm.
Und that's it. Ja. Und dann halt nur irgendwas mit, also Kreatin, Magnesium. Ja. Irgendwie ein bisschen Salz, was ist so in die Richtung.
Ja.
Und das ist für mich eine sehr gute Grundregel. Und bei mir, also ich kann nur von mir sprechen, wenn ich sage, ich fange an mit Spezi oder sonst irgendwas, ich kann es nicht managen.
Ja.
Also wenn Spezi, dann ist es völlige Eskalation. Wenn irgendwie Saft, dann einfach nur noch Saft. Und wenn dann, also deswegen, ich kann damit nicht gut umgehen, also mit so Zuckerthemen.
Ja.
Muss dann jeder für sich wissen. Du hast gerade diesen Glucose-Mess-Tracker.
Mhm.
angesprochen. Das ist mir ein bisschen zu schnell gegangen. Ich weiß nicht, ob da jeder mitgekommen ist. Vielleicht magst du es noch mal kurz erklären, weil es wirklich super spannend ist.
Also diese Zuckersensoren, die man an die Haut anbringt, da ist so ein kleiner Messfaden drin, der in die erste Gewebsschicht reingeht und dann das Gewebswasser analysiert, der sehr gut korreliert mit dem Blutzucker. Und da siehst du genau, was macht das, was ich esse und trinke, mit meiner metabolischen Gesundheit, nämlich der Regulation des Blutzuckerspiegels.
Und das ist spannend, warum?
Das ist spannend, warum? Weil ich natürlich leistungsfähig sein will. Ich will, habe den Anspruch an mich, dass ich toller Typ bin. Und deshalb sollten die Schwankungen so gering wie möglich sein. Beziehungsweise, wenn ich mal Dummheiten mache, will ich so schnell wie möglich wieder in den Ausgangszustand zurückkehren, weil nur da dann alle deine Systeme optimal laufen.
Das ist die Grundidee.
Genau. In dem Moment, wo du stark nach oben schießt mit dem Zuckerspiegel und auch stark wieder nach unten rauscht, kann es sein, dass du deine Konzentration und Leistungsfähigkeit verlierst. Das haben wir so mit Profigolfern auch schon ausprobiert, dass wir auf der Runde das auch bestimmt haben. Und du siehst auch tatsächlich an dem Blutzuckerspiegel, ob ich jetzt gerade gestresst bin oder nicht. Denn ich kann, wenn ich weiß, dass ich nichts gegessen habe, der Blutzuckerspiegel aber gerade nach oben geht, denn es ist ziemlich sicher ausgelöst durch Cortisol. Und daher kann ich letztendlich auch das analysieren, was so meine Stressoren im Alltag sind. Deshalb sind diese Zuckersensoren so super. Und die nächste Generation, die jetzt kommt, hat auch neben dem Zuckersensor auch noch andere Sensoren mit drin. Also es kommt jetzt gerade in England ein Produkt auf den Markt, wo du auch noch gleichzeitig Laktat, Cortisol und Ketone messen kannst. Also die haben, glaube ich, 5 oder 7 verschiedene Messelemente mit drin. Und Abbott weiß man irgendwie seit ein paar Monaten, seit ein paar Jahren, dass die auch daran kurz davor sind, das in den Markt zu bringen, dass Cortisol auch extra gemessen wird. Weil es einfach dieses Zusammenspiel aus Dummheiten essen und trinken oder generell essen und trinken, was das mit mir macht, plus halt noch die Stressoren durch Cortisol eine Rolle spielt. Also das ist spannend, mal auszuprobieren.
Das ist spannend. Vor allem, was mir sehr gut gefallen hat, was du gerade gesagt hast, du für dich weißt, wenn du.
Genau.
Das ist halt spannend. Vielleicht erklärst du, warum.
Weil es ganz unterschiedlich ist. Unterschiedliche Menschen reagieren auf unterschiedliche Mengen. Und wir haben das in der Familie ausprobiert, dass alle diese Sensoren mal getragen haben und alle die gleichen Mahlzeiten gefuttert haben. Und bei mir zum Beispiel das Allerschlimmste war Sushi. Das die größten Zuckerschwankungen hatte ich auf Sushi. Aber auch bei anderen asiatischen Mahlzeiten sind so große Reaktionen zu erwarten. Und dagegen ganz spannend, wenn du denkst, wenn ich Pizza selber mache, würde man ja Pizza jetzt nicht so in die Gesundheits- oder Wohlfühlecke packen. Und wenn man Pizza selber macht und die ordentlich fett belegt mit Sachen, die Zucker bremsen, nämlich Fett, Käse oder halt irgendwie noch ordentlich Belag, dann macht es gar nicht so viel am Zuckerspiegel. Also das ist tatsächlich cool herauszufinden, was ist vielleicht ein bisschen besser, was ist ein bisschen schlechter.
Ich finde es gigantisch. Aus einem Grund, ich sehe das ähnlich wie ein, ich nenne es mal einen Gentest, wo du einfach weißt, ah, okay, das bin ich.
Ja.
Ich reagiere so.
Ja.
Zum Beispiel war es bei mir mit dem Aura mega hilfreich, weil ich habe gesehen, dass wenn, egal welche Menge Alkohol, mein Schlaf, also ein Vollrausch sieht ja ähnlich aus wie ein halbes oder ein Radler.
Ja. Ja.
Und das...
Und spannend ist ja, das siehst du am Puls und an der HRV. Und wichtig ist ja zu wissen, wenn du eigentlich die Alkoholphysiologie betrachtest, weiß man, dass irgendwie so eine halbe Bier ist nach anderthalb, zwei Stunden eigentlich von einer gesunden Leber verstoffwechselt. So ein gesunder Mensch baut ungefähr 0,1, 0,15 Promille pro Stunde wieder ab. Und damit ist es aber nicht getan, weil einfach in diesem Fermentationsprozess zur Bierherstellung tauchen ja nicht nur Ethanol mit auf, sondern auch noch alle möglichen anderen Substanzen, die in dem lustigen Gerstensaft mit drin stecken. Und dann sieht man, dass teilweise, wenn du irgendwie zwei halbe oder Rotwein oder Weißwein trinkst, dass der Puls ganz lange hoch ist. Und eigentlich, wenn der erst wieder auf der Baseline angekommen ist, dann weiß man so, jetzt ist diese Dummheit bewältigt. Mhm. Und deshalb muss man, wenn man Alkohol trinken möchte, muss man es früher trinken.
Mhm. Und ja, genau. Und eben auch wissen, wie du drauf reagierst. Also du hast es ausgeführt, so ist es. Die Frage ist dann, also ich würde dieses nicht mal für mich bestätigen. Ich sage einfach mittlerweile, mir ist es zu komplex. Mir tut es null gut, das weiß ich. Und das Spannende ist halt auch, mir sagt das kein Arzt, weil das mir gar nicht sagen kann in der Deutlichkeit. Ja. Bedeutet, wenn ich meinen harmlosen Radler trinke, ist eigentlich nicht wirklich schlimm, sagen wir zweimal in der Woche, aber das ist für mich ein Big Deal. Ja. Für mich ist es ein Big Deal.
Genau, und wenn du es mal schwarz auf weiß gesehen hast, wie lange du brauchst, um das wirklich so reguliert ist, bis du bereit bist für eine gute Nacht, dann ist es für viele so augenöffnend, dass sie sagen, okay, ich kann auch ohne.
Exakt. Und das ist, glaube ich, und vielleicht gehen wir da nochmal kurz in das Thema Variables rein, also diese Smart-Geräte von Quantifizieren, von irgendwelchen schlauen Dingen über deinen Körper, damit du das für dich sehen kannst. Ja. Hältst du die für sinnvoll? Wenn ja, in welchem Kontext und wann fangen die an? Oder bist du der Meinung, dass es da Grenze gibt, so einen Sweet Spot von jetzt track ich alles zu, ich track gar nichts?
Ja, na, wir sind ja mittendrin in diesen Non-Negotiables und da gehört natürlich auch das Tracken der Alltagsaktivität mit dazu. Sobald ich pendle, körperliche Aktivität am Arbeitsplatz habe, kann ich mir das eigentlich schenken, weil Bewegungsarmut oftmals nicht das Problem ist. Es gibt so eine witzige Zahl von der Stanford-Professorin Kelly McGonigal. Wenn du es nicht jeden Tag schaffst, auf mindestens 5.649 Schritte zu kommen, dann steigt dein Risiko für depressive Episoden und Angststörungen dramatisch nach oben und die Schlafqualität geht nach unten, weil du nicht genug Schlafdruck aufbaust. Das heißt, du bist eigentlich nicht müde genug, damit du eine gute Nacht haben kannst. Mhm. Und ganz viele, die jetzt durch diese Neuerungen der Post-Covid-Ära mobiles Arbeiten machen dürfen, die sitzen im Homeoffice und arbeiten mehr und bewegen sich weniger als jemals zuvor. Und dann schlafe ich schlechter, weil ich halt in so einem Homeoffice-Tag auf keine 2000 Schritte komme. Und deshalb gehört zum Tracking auch mit dazu, wie viel körperliche Aktivität habe ich. Und wir sollten auch tracken, wie viel Sonnenlichtexposition kriege ich denn ab. Denn unsere innere Uhr, unser Körper, ist eigentlich nur dann nachhaltig leistungsfähig, wenn der regelmäßig auch UV-Strahlen abkriegt. Und wir brauchen so an normalen Frühjahr-Sommertagen brauchen wir so 20, 30 Minuten Lichtexposition.
Mit oder ohne Sonnencreme?
Ohne natürlich. Und in den Wintermonaten geht es auch mal bis hoch auf 60, 90 Minuten. Und wie viele Menschen sind so lange an der frischen Luft, solange die Sonne scheint?
Frage, wenn ich in der Sonne bin für 30 Minuten ohne Sonnencreme, ist das mit einem T-Shirt lange Hose oder?
Je weniger Bekleidung, desto besser für diese Lichtexposition. Sozialverträglicher ist es, wenn du Hosen anhast.
Aber du verstehst, was ich meine. Das ist mir so witzig. Ja. Du sagst dir eben, ja, ich bin ja in der Sonne.
Ja.
So?
Ja.
Ja, du hast zwei lange Ding, Cap und, also du, genau genommen, du. Genau. Du bist halt nie in der Sonne. Das ist halt
genau. Deshalb kann man immer sagen, meine Ausrede ist, ich bin Vitamin D adaptiert, dadurch, dass ich keine Haare habe. Das heißt, also ich bin evolutionär im Vorteil im Vergleich zu allen anderen, die so wie rumlaufen mit einer Matte. Das heißt, ich habe den nächsten Evolutionsschritt erreicht.
Das ist mega. Ja. Mega. Wie siehst du das mit Sonne und Sonne am Morgen, ist es bei dir auch ein Ding?
Genau. Sonne am Morgen ist brutal relevant und das ist auch Teil dieser Formel, dass wir sagen, wir stehen auf, trinken erst Wasser und machen dann ein Bewegungsritual draußen. Weil dann hast du drei Fliegen mit einer Klappe. Ich bin draußen, kriege Sonnenlicht ab. Ich kann innere Uhr synchronisieren, mache Atmung und Bewegung in einem Zug. Und das ist so, das ist das nicht Verhandelbare für den Vormittag. Mhm. Und dann solltest du mittags in der Lage sein, irgendwie klaren Urin zu produzieren. Dann wissen wir, ob du dein Hydration Management auf die Reihe gekriegt hast. Und wir sagen dann weiter, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt gekommen, um auf jeden Fall eine strategische Regenerationssession zu machen. Das kann Non-Sleep Deep Rest sein, das kann Powernap sein, es kann aber einfach auch nur Seele baumeln lassen, Klangwelten hören oder in eine wunderbare Halleluja-Sauna sich legen, was auch immer, einfach kurz runterfahren. Punkt. Und dann haben wir das, was am Tagesende noch kommt, halt weniger Dummheiten machen, ab 14 Uhr keinen Kaffee mehr trinken, gucken, dass du nüchtern ins Bett gehst und zusehen, dass also die jüngere Generation es schafft, den Ausknopf oder beziehungsweise den Knopf zu finden, wo der Flugmodus angestellt wird. Und das gerne halt 45 Minuten vorm gewünschten Zu-Bett-Geh-Zeitpunkt, dass einfach dann die Reize reduziert werden und wir nennen das digitalen Sonnenuntergang. Und dann haben wir so die wichtigsten Bestandteile für langes, gesundes Leben eigentlich mal zusammengefasst.
Verstanden. Gefällt mir extrem gut. Bei diesen Variables selber. Bei mir war es dann irgendwann so, einfach persönliche Erfahrung. Ich track dann exzessiv. Mhm. Siehst du irgendwann einen Punkt, wo du sagst, ja, jetzt ist mal gut?
Wir sagen immer, wenn du dir von einem Wearable sagen lässt, ob ich jetzt gut oder schlecht geschlafen habe, dann hast du kein Wearable verdient. Dann macht es keinen Sinn, damit zu nehmen, weil dann bist du von der Persönlichkeitsstruktur so, dass das nicht förderlich ist, sondern wir nutzen das, um neugierig Selbstexperimente zu machen, aber wir entscheiden immer noch, wie es mir geht. Also ich muss mir von niemandem einreden lassen, ich habe gut oder schlecht geschlafen, sondern das sagt mir mein Körper im Idealfall selbst. Und ich bin ein großer Fan von Wearables und freue mich immer über alles, was dazukommt.
Wunderbar. So wie ich das einfach für mich dann irgendwann zusammengefasst habe, ist, also deswegen trage ich jetzt auch keine, es ist wahrscheinlich seit 1,5 Jahren, ist auch geschuldet dem vom Oura, die haben jetzt diese Subscription, das war mir einfach zu doof. Da haben sie mich verloren, aber anyways, was für mich da die spannende Lernkurve war, das war dieses, sagen wir mal, Intuition trainieren.
Genau, das Gefühl des Körpers wieder aufbauen mit Hilfe von Zahlen, Daten, Fakten und so nutzen wir das ja auch. Also die meisten unserer Klienten haben so 12 Wochen geilen Nutzen von einem Wearable und danach wäscht es sich so langsam auf, weil wir die ja empowern, dass sie das Spiel verstehen. Genau.
Also diese großen Insights von was sind deine, ich nenne es mal Kryptonit. Was ist dein persönliches Kryptonit? Finde das raus. Und das ist wahrscheinlich das Gold von diesen Variables. Also genau. Was ist so dein Thema, was unscheinbar wirkt, aber du kommst nicht drauf klar. Ich glaube, das sind die größten Dinge. Und dann ist so, ich glaube, das ist vielleicht nur das Größte. Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn du wirklich fit bist? Also wenn du mal wirklich objektiv, du hast mega starke Metriken, also super HRV, super Ruhepuls, alles top. Wie fühlst du dich?
Ja.
Weil das ist eigentlich wie du dich fühlen solltest.
Wo ich es noch super stark finde, ist herauszufinden, was bei mir funktioniert. Also gerade bei diesem ganzen Stressmanagement. Ne? Das heißt, wir machen bei unseren Seminaren, verkabeln wir unsere Klienten und wir machen ein Potpourri an Stressmanagement-Techniken und wir sehen genau, was funktioniert bei wem und dann kann er entscheiden, was ist da für mich zukünftig in meinem Leben integrierbar und vorstellbar. Mach doch das.
Super smart.
Ja,
super smart. Also, ist genauso. Also, finde ich ultra, ultra smart. Also, glaub deswegen, du hast Kryptonit und was hilft. Also, bam. Genau. Das ist Gold.
Das ist mega. Die ersten Learnings. Und da brauchst du nicht lange, um das zu machen.
Super, super stark. Ich glaube, jetzt haben wir viel, viel gesagt, was Richtung Regeneration geht. Also, du, wenn es der Dude bist oder irgendjemand, Frau, hochgestresst, du kennst keinen Weg raus, jetzt hast du einen. Kannst beginnen. Also man kann wirklich, egal wie stressig es gibt ein Protokoll, das eigentlich nicht schwierig ist. Es kostet genau genommen nicht mal viel Geld.
Es kostet gar kein Geld.
Und es funktioniert, egal wie stressig es ist. Und ich glaube, das ist, man muss es nur wollen und man muss, glaube ich, auch das, was du gesagt hast, man muss auch verstehen, dass man in einem Spot ist, der einfach nicht gut ist. Muss man einfach erstmal, wie du vorher wunderbar ausgeführt hast. Gibt es abgesehen davon irgendwas, wo du sagst, das hast du jetzt noch nicht gesagt, das gehört aber dazu, allgemein. Es fehlt jetzt noch Themen zu dem, was wir jetzt gesprochen haben.
Na, es geht immer darum, erst einmal diese Bereitschaft zu haben, das Verhalten zu verändern. Und damit schließt du schon mal wahrscheinlich die Hälfte der Bevölkerung aus, die einfach im Moment nicht den Weg heraussehen aus ihrem Hamsterrad und die sich immer selber auch schönreden. Und diese Bereitschaft dazu, Sachen mal auszuprobieren, das ist für uns genau die richtige Zielgruppe.
Dr. Lutz Graumann, eine Riesenfreude. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke.
Das war's mit dieser Folge vom Halleluja-Podcast. Wir hören uns nächste Woche.